SRF 3.
Bewegung auf der britischen Insel. Eine Verschiebung des Brexit scheint denkbar. Allenfalls Bewegung beim Kriegsmaterialexport. Der Nationalrat will auch den Export von Computern und Chemikalien strenger kontrollieren. Zu wenig Bewegung bei der Hilfe für Jemen. Die UNO-Mitgliedsländer spenden 2,6 Milliarden Dollar. Info 3, heute mit Karin Britsch. Bisher hieß es kategorisch No. Eine Verschiebung des Brexit sei ausgeschlossen. Nun scheint sich in Großbritannien doch etwas zu bewegen. Gestern Abend kündigte der Chef von Labour, Jeremy Corbyn, einen Vorstoß für ein zweites Brexit-Referendum an. Das Volk solle also das Wort haben. Heute nun hat sich Premierministerin Theresa May bewegt und stellte dem Unterhaus in Aussicht, das Austrittsdatum sei nicht mehr in Stein gemeißelt. Unser Korrespondent Martin Aliot.
Beide Parteien haben in den letzten Tagen Austritte von Abgeordneten verzeichnen müssen. Für morgen drohte eine massive Rebellion von pro-europäischen Ministern, um den Absturz in den vertragslosen Zustand am 29. März zu verhindern. So ergriff Theresa May heute widerwillig die Flucht nach vorne.
The government will on the 14th of March bring forward a motion on whether Parliament wants to seek a short, limited extension to Article 50.
Falls das Unterhaus spätestens am 12. März ihr nachgebessertes Scheidungsabkommen mit der EU ablehne und falls das Haus am folgenden Tag den vertragslosen Zustand auch ablehne, dann werde sie selbst am 14. März eine Vorlage einbringen, die eine kurze Fristverlängerung erlaube. Die Premierministerin hofft, dass diese Kehrtwende die Brexit-Anhänger dazu bewegen könnte, doch noch für ihr Abkommen zu stimmen. Doch deren Sprecher Jacob Rees-Mogg winkte ab.
If the backstop remains unchanged, no, this brinksmanship, this sort of effort of call my bluff, is not going to change people's minds to back her deal.
Wenn die Regelungen über die irische Grenze unverändert blieben, dann werde er nicht dafür stimmen. Das sei Erpressung und dies werde nicht funktionieren. Der Austritt am 29. März wird damit unwahrscheinlich, aber die Klippe verschiebt sich einfach um ein paar Wochen. May bleibt als Ausweg nur die Unterstützung durch Dutzende von Labour-Abgeordneten, die kein zweites Brexit-Referendum wollen. Seit gestern Abend ist diese Befürchtung nicht unbegründet, denn Labour-Chef Jeremy Corbyn will ebenfalls Mitte März ein solches erzwingen. So bleibt weiterhin alles unsicher, offen und rätselhaft.
Soweit also die Stimmen aus dem Parlament. Viel bleibt offen und unsicher. Viele Wenn-Dann-Forderungen stehen im Raum. Martin Aliot, schauen wir uns das doch etwas genauer an. Lange hat sich Theresa May total gewehrt, vom Ausstiegsdatum im März abzurücken. Nun wurde offenbar der Druck einfach zu groß. Deshalb die Flucht nach vorn.
Ja, sie wurde regelrecht in die Ecke gedrängt, weil etwa zwei Dutzend ihrer eigenen Regierungsmitglieder bis hinein ins Kabinett ernsthaft damit drohten, morgen zurückzutreten, um gegen die Regierung zu stimmen, um für einen Gesetzesvorschlag zu stimmen, der eine solche Verlängerung gesetzlich verankert und ermöglicht hätte. Das hat sie nun vermutlich abgewendet.
Aber was geschieht denn nun eigentlich morgen ganz genau?
Theresa May legt einen nichtssagenden Antrag nach dem Motto «Wir sind dran und bleiben dabei» vor, über den debattiert wird. Und es ist möglich, Zusätze zu diesem Antrag einzureichen und darüber abzustimmen. Aber die Zähne sind gezogen. Es war gefährlich. Das hätte wirklich einen Kollaps der Regierung May mit sich bringen können. Aber sie hat das mit ihrer Konzession heute abgewendet, jedenfalls für den Moment.
Sie haben es vorhin im Beitrag, haben Sie es erwähnt, ein Brexit-Termin Ende März, der scheint wenig wahrscheinlich. Dann wird der Austritt wahrscheinlich einfach um 2 Monate verschoben. Und dann, was passiert eigentlich dann?
Also schauen wir das Horrorszenario an, wenn Ende Mai oder meinetwegen Ende Juni immer noch nichts entschieden und bewegt ist, dann wird die Klippe die am 29. März umschifft wurde, nur noch höher. Denn zum einen ist es unwahrscheinlich, dass die EU eine neuerliche Verlängerung anbietet und gewährt. Und zum anderen ist der Karren dann komplett im Dreck. Die Auswege zweierlei. Entweder die Labour-Partei setzt sich durch mit ihrem zweiten Referendum und dann wird möglicherweise die ganze Übung vom Volk kassiert. Oder aber May bringt, wie ich es erwähnt habe, möglicherweise doch noch ihr Scheidungsabkommen durch das Unterhaus und dann wären wir in ruhigerem Fahrwasser. Aber ich halte das nach wie vor für eher unwahrscheinlich.
Besten Dank, Martin Aliot. Das waren die Einschätzungen unseres Großbritannien-Korrespondenten live hier im Info 3. Gleich geht's hier um Schweizer Kriegsmaterialexporte und auch um die Frage, was denn alles als Kriegsmaterial gelten soll. Aber zuerst hat jetzt Yvonne Lambricker das Wort. Sie hat die Nachrichten.
2,6 Milliarden Dollar. So viel sind die UNO-Mitgliedstaaten bereit, für Hilfe im kriegsversehrten Jemen zu zahlen. Diesen Betrag sagten sie an der Geberkonferenz in Genf zu. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres zeigte sich vor den Medien zufrieden mit dem Resultat. Die Jemeniten hätten diese Solidarität verdient. Die UNO benötigt dieses Jahr aber insgesamt 4,2 Milliarden Dollar für die Nothilfe in Jemen. Die Schweiz will 13 Millionen Franken beisteuern. Bund, Kantone und Gemeinden sollen sich mehr engagieren für die Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in den ersten Lebensjahren, also noch vor dem Kindergartenalter, schreibt die Schweizerische UNESCO-Kommission. Die Angebote auf kommunaler, kantonaler und nationaler Ebene müssten gut koordiniert werden. Und es brauche auch Angebote für sozial benachteiligte Familien mit angemessenen Tarifen. Zahlreiche Studien zeigten, dass sich der Aufwand lohne, meint die UNESCO-Kommission. Kinder, die in den ersten Jahren gut betreut würden, seien später gesünder und erfolgreicher. Der Vatikan hat sich zum Schuldspruch gegen den australischen Kardinal George Pell geäußert. Pell, der frühere Finanzchef des Vatikans, war wegen sexuellen Missbrauchs an zwei Jugendlichen verurteilt worden. Ein Papstsprecher erklärte nun, der Vatikan warte das angekündigte Berufungsverfahren ab. Pell habe das Recht, sich bis zur letzten Instanz zu verteidigen, so der Papstsprecher. Bis es definitive Fakten gebe, blieben die bisherigen Maßnahmen gegen den Kardinal bestehen, so ist ihm etwa jeglicher Kontakt mit Minderjährigen sowie die öffentliche Ausübung seines Amtes untersagt. Pell bestreitet die Vorwürfe gegen ihn. An den Universitäten in Algerien haben sich tausende Studenten den Protesten gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika angeschlossen. In mehreren Städten hätten am Morgen Demonstrationen gegen eine fünfte Amtszeit Bouteflikas begonnen, berichten diverse Medien. In der Hauptstadt Algier hatte die Polizei zunächst versucht, die Demonstranten zu hindern, das Universitätsgelände zu verlassen. Den Studenten sei es dennoch gelungen, durch die Stadt zu ziehen, heißt es weiter. Der seit 20 Jahren regierende Bouteflika hatte Anfang Monat angekündigt, im April erneut für das Präsidentenamt kandidieren zu wollen. An der nordischen Ski-WM im österreichischen Seefeld hat die Norwegerin Therese Johaug das Rennen über 10 Kilometer im klassischen Stil gewonnen, vor der Schwedin Frida Karlsson und der Norwegerin Ingvild Flugstad Östberg. Als beste Schweizerin klassierte sich Nadine Fähndrich auf Platz 5. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 9.458 Punkten plus 0,6%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,3%. Der Euro wird zu 1 Franken 13,71 gehandelt und der Dollar zu 1 Franken 0,001. Das Wetter morgen, es gibt viel Sonnenschein, oft ist der Himmel sogar wolkenlos. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 12 bis 17 Grad, im Süden sind bis zu 20 Grad möglich.
Info 3 Abend.
Diese Meldung lässt aufhorchen. Die Schweiz hat letztes Jahr für eine 500 Millionen Franken Kriegsmaterial ins Ausland verkauft. Deutlich mehr als im Vorjahr. Was die Waffenhersteller freut, ärgert Armeegegner und Pazifisten. Denn gerade für ein neutrales Land wie die Schweiz stellt sich ja immer wieder die Frage, was darf denn überhaupt exportiert werden? Der Nationalrat verlangt nun, dass künftig zum Beispiel auch der Export von Computern, Chemikalien und Werkzeugmaschinen gleich streng kontrolliert wird wie jener von Panzern, Gewehren und Munition. Die Einzelheiten hat Inlandredaktor Ivan Santoro.
Dieser Satz eines politischen Vorstoßes hat es in sich.
Die Ausschlusskriterien des Güterkontrollgesetzes sind sinngemäß denjenigen des Kriegsmaterialgesetzes anzugleichen.
Das heißt nichts anderes, als dass künftig auch sogenannte Dual-Use-Güter, also mehrfach einsetzbare Güter, welche bis jetzt eben unter das Güterkontrollgesetz fallen, künftig wie Kriegsmaterial behandelt werden. Dual-Use-Güter können fast alles sein: Computer, Chemikalien, Werkzeugmaschinen. Sie sind für den zivilen Einsatz gedacht, können aber eben auch für militärische Zwecke benutzt werden. Der eingangs erwähnte Vorstoß wurde im bürgerlichen Nationalrat im letzten Herbst gutgeheißen. Dieser Entscheid sei verheerend, sagt Ivo Zimmermann von Swissmem, dem Verband der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie.
Weil eines müssen wir da ganz klar zum Ausdruck bringen. Es geht hier um zivile Güter und nicht um Waffen oder Waffensysteme. Also man würde Maschinen wie Waffen behandeln. Und das ist für uns nicht verhältnismäßig.
Das würde also bedeuten, dass zum Beispiel eine Maschine für den Autobau nicht mehr nach China, Russland oder auch in die Türkei geliefert werden könnte. Zimmermann schätzt, dass allein in der Maschinenindustrie ein Exportvolumen von über 2 Milliarden Franken betroffen wäre. Auch beim SECO war man überrascht über den Nationalratsentscheid. Für Erwin Bollinger, SECO-Leiter für bilaterale Wirtschaftsbeziehungen, würde dieses Angleichen von Güterkontroll zu Kriegsmaterialgesetz einen massiven administrativen Mehraufwand bedeuten.
Man würde auch Einzelbewilligungen erteilen müssen. Heute geht der große Teil dieser Güter unter dem Güterkontrollgesetz geht über Generalausfuhrbewilligungen ins Ausland. Das sind über 80%. Also müsste man dort diese Güter einzeln bewilligen. Wir sprechen auch von einem Volumen von Exporten unter dem Güterkontrollgesetz von zwischen 10 und 12 Milliarden Schweizer Franken, also sehr viel.
Bei der Maschinenindustrie hofft man nun, dass der Ständerat diese Motion ablehnt. Und selbst der Initiant des Vorstoßes, Martin Landolt, krebst mittlerweile zurück. Er findet zwar nach wie vor, dass es gewisse Güter gebe, die nicht ins Güterkontrollgesetz, sondern ins strengere Kriegsmaterialgesetz gehörten, sagt der BDP-Nationalrat. Die Formulierung sei aber zu extrem gewesen.
Genau deshalb haben wir auch im Ständerat dann angeboten, die Motion in die Kommission zurückzuschicken und dort über die Streichung dieses zweiten Satzes zu diskutieren, weil für uns hat das jetzt keine Priorität. Für uns ist das Kernanliegen der Motion ein anderes, nämlich die Kompetenzverlagerung für Kriegsmaterialexporte weg vom Bundesrat hin zum Parlament.
Der Ständerat wird also nun zu entscheiden haben, ob er die ganze Motion Landolt ablehnt oder aber mindestens den umstrittenen Satz mit der Exportverschärfung streicht. Der Druck von der Wirtschaft scheint gewirkt zu haben.
News und Hintergründe kompakt, das ist Info 3. Redaktion heute Abend Valerie Wacker und Karin Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.